SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. März 1849, der Geburtstag von Alfred von Tirpitz, Admiral und Politiker.
Scapa Flow ist für alle Taucher natürlich einer der besten Tauchspots in der ganzen Welt.
Die riesige Bucht zwischen den Orkney-Inseln.
Ein ganz mystischer Platz.
An der Nordspitze Schottlands.
Grün, aber keine Bäume. Tosender Atlantik drumherum, also ganz viele hohe Wellen, steile Klippen.
Horst Dederichs aus Mönchengladbach ist Extremtaucher. 4-mal war er in Scapa Flow.
Das ist dunkles Wasser, es ist grün, man springt von einem großen Schiff ins Wasser. Und dann, klar, dann gibt's Abstiegsseile, also die aufgrund der Popularität sind alle Wracks auch gemarkt, also sind Bojen dran. Man geht an eine Boje, taucht runter.
Etwa zur SMS Brummer, ein deutscher Minenkreuzer, Baujahr 1915. Im Ersten Weltkrieg hat die Brummer in der Nordsee Seeminen verlegt. Kriegsschiffe sinken wegen der schweren Bewaffnung meist kopfüber auf Grund. Doch die Brummer liegt auf der Seite.
Das heißt, ich habe hier Möglichkeiten, zum Beispiel den Steuerstand zu betauchen. Liegt bei der Brummer relativ weit vorne und in einer Tiefe von, ich sag mal, 25 Meter ungefähr.
Viel zu entdecken.
Aufbauten, Geschütztürme. Ins ganze Schiff kann man reintauchen. Und es ist immer eine Reise in die Geschichte.
Auch in die Geschichte des Alfred von Tirpitz. Großadmiral, Marineminister, Strippenzieher. Einflüsterer des Kaisers, versessen nach Weltgeltung. Im Juni 1919, als sich die in Scapa Flow internierte kaiserliche Hochseeflotte selbst versenkt, rauscht auch sein Lebenswerk in die Tiefe.
Schon eine tragische Figur. Aber natürlich auch eine tragische Figur, die das, was er dann erlebt hat, selbst darauf beschworen hat.
Urteilt der Historiker.
Christoph Nonnen, Professor für Neueste Geschichte in Düsseldorf.
Alfred Tirpitz kommt als Bürgerlicher zur Welt. Am 19. März 1849, heute vor 175 Jahren, in Küstrin an der Oder.
Eigentlich kommt er aus einer Juristenfamilie, also ganz langweilig, bourgeois.
Der Vater schafft es zum geheimen Justizrat. Sohn Alfred schafft nicht mal die Schule. Aber als ihn 1865 ein Freund zur preußischen Marine mitschleppt, ist es um ihn geschehen. Für die Aufnahmeprüfung büffelt er wie nie zuvor, wird als Kadett genommen. Die Flotte ist damals schwach.
Während der Reichseinigungskriege gegen Dänemark 1864, gegen die Österreicher 1866, gegen die Franzosen 1870, 71 sitzen die in den Häfen und zittern vor Angst, weil sie eigentlich keine Chance haben gegen die Gegner. Nicht mal gegen Dänemark könnten die eine Seeschlacht gewinnen, ja, die preußische Flotte.
Trübe Aussichten, die Kadett Tirpitz am eigenen Leibe mitbekommt. Im Krieg gegen Frankreich dümpelt seine Panzerfregatte tatenlos vor dem Jadebusen. Wegen drohender Vereisung Rückzug nach Wilhelmshaven.
Das Einlaufen gelang mit knapper Not.
Schreibt Tirpitz später über die Ereignisse Ende 1870.
Am 23. Dezember lag alles, was wir besaßen, im Hafenbassin. Und damit war für uns der Krieg zu Ende.
Weil er ein schlauer Kerl ist, eigentlich, legt er dann kometenhaften Aufstieg in der Flotte hin.
Leutnant zur See, Kapitänleutnant, Kapitän zur See.
Und ist dann praktisch seine ganze Karriere darum bemüht, das Prestige der Flotte zu verbessern.
1877 vertraut ihm die Marineleitung die Neuentwicklung des Torpedos an.
Nur im Vernichten liegt auf See der Erfolg.
Tirpitz in einer Denkschrift.
Durch diese Waffe wird der allgemein kriegerische Charakter der Nationen auf See wieder zur Geltung gelangen.
Binnen 12 Jahren erschafft er den modernsten Torpedo der Welt und kann damit die allerhöchsten Kreise beeindrucken. Kaiser, Marinechef, Ministerpräsident und vor allem den Kronprinzen Wilhelm. Deutschland als ernsthafter Gegner der gewaltigsten Seemacht der Welt, England, das ist Tirpitz' Ziel. Latente Feindschaft mit England ist im Reich verbreitet. Wilhelms Mutter Victoria, älteste Tochter der britischen Queen Victoria, spürt sie.
Die Dinge hier sind sehr ungemütlich geworden,
schreibt sie in den 1880er Jahren ihrer Mutter nach London.
Man hat eine äußerst heftige, anti-englische Stimmung entfacht. Es ist die absurdeste Sache der Welt und ich leide sehr darunter.
1888 wird ihr ungeliebter Sohn Wilhelm Kaiser.
Hochnäsig, eitel, engstirnig, frech und ignorant.
So beschreibt sie ihn einmal. Für Alfred Tirpitz der perfekte Partner.
Der ein Technikfreak ist wie er selber. Und die finden sich dann irgendwie, ja, und zu dem etabliert er einen Kontakt. Und der Wilhelm will auch gerne eine Flotte haben.
Nicht nur er.
Und das Bürgertum, das mehr und mehr an Einfluss gewinnt in Deutschland, im Kaiserreich, das will auch eine Flotte haben. Weil die Weltmachtpolitik treiben wollen, weil die Handel treiben wollen mit der ganzen Welt. Und dafür denken sie, braucht man eine große Flotte.
Auf jeder Stufe der Karriereleiter.
Stabschef im Oberkommando der Marine. Konteradmiral.
Spielt Tirpitz seine Stärken aus?
Einer, der ziemlich raffiniert gewesen ist. Also jemand, der extrem schlau das betrieben hat, was man heute Networking nennt und Leute beeinflusst hat und so weiter.
Reichsgewalt bedeutet Seegewalt,
tönt der junge Kaiser. Aber wie soll die Seegewalt aussehen, die angeblich Kolonien und Handel schützen soll? Gut wäre eine Kreuzerflotte.
Eine Kreuzerflotte besteht aus kleineren Schiffen, die wendiger sind, die nicht so viel Kohle bunkern müssen. Das heißt, man braucht dafür kein Stützpunktsystem über den ganzen Globus verteilt, das Deutschland nicht hat.
Eine Flotte großer Schlachtschiffe wäre nur in der Nordsee einsetzbar.
Die Schlachtschiffflotte ist sinnvoll für Länder, die lange Küstenlinien haben.
Hat Deutschland nicht.
Wie Großbritannien, wie die USA, wie Italien, wie Frankreich, die machen das alle. Russland auch. Und weil alle anderen das auch machen und weil die Schlachtschiffflotte teurer ist und mehr Prestige bringt, macht Deutschland das auch. Aber eigentlich militärisch ist das nicht sinnvoll.
Keiner hat mir reinzureden.
Ist längst Tirpitz' Credo, als er 1897 den Gipfel seiner Macht erreicht. Als Staatssekretär des Reichsmarineamtes, faktisch Marineminister. Unter einem Kaiser, der das Deutsche Reich nicht mehr als europäische Kontinentalmacht betrachtet, sondern als kommende See- und Weltmacht.
Seegewalt und Reichsgewalt bedingen sich gegenseitig so, dass die eine ohne die andere nicht bestehen kann.
1898 bringt Tirpitz das erste von mehreren Flottengesetzen durchs Parlament, die dem Reich binnen 20 Jahren eine Flotte vor allem schwerer Schlachtschiffe bescheren sollen. Damit England begreifen möge, ein Angriff auf Deutschland wäre mit höchstem Risiko verbunden.
Ich weiß nicht, ob er tatsächlich erwartet, dass die Flotte jemals eingesetzt werden wird, weil er baut sie ja eigentlich mit dem Argument, dass das eine Risikoflotte ist, dass sie politisch dazu sorgen wird, dass Großbritannien ein Bündnis mit Deutschland abschließen muss.
Dieser Tirpitz-Plan ist sehr teuer, aber der Marineminister verkauft ihn dem Parlament geschickt.
Und dann sagt er so, jetzt will ich für die nächsten 8 Jahre will ich das Geld für diese und diese Schiffe haben. Ja, und das ist erstmal ein dicker Batzen Geld und die schlucken alle im Reichstag, was das alles kostet.
Aber dann?
Und fangen sie an nachzudenken und merken dann, naja, die nächsten beiden Wahlen müssen wir das vor unseren Wählern nicht mehr vertreten. Jetzt einmal und dann sind wir da durch.
Der Flottenbau nährt den Stolz vieler. Bei den Arbeitern in den Werften, bei den Bürgerlichen.
Und es ist auch ganz typisch, dass eben auf der Flotte ganz überwiegend ja bürgerliche Offiziere gedient haben, weil die mit der Technik eher umgehen konnten. Ja, während die Aristokraten, die konnten halt aufrecht auf dem Pferd sitzen und eine schneidige Kavallerieattacke reiten. Ja.
Der Deutsche Flottenverein zählt bald hunderttausende Mitglieder. Flottenschauspiele überall. Kinder in Matrosenanzügen.
Hoflieferanten Gnutzmann und Sebelin, Kiel. Einziges Spezialgeschäft für Matrosen, Knabenanzüge nach Vorschrift der kaiserlichen Marine.
Gedränge, wenn wieder ein Monstrum aus Stahl zu Wasser gelassen wird.
Die sind ja der Gipfel der damaligen Technik. Diese riesen dicken Dinger aus Metall mit den neuesten Artilleriegeschossen drauf montiert. Da gehen Hunderttausende gehen dahin, wenn das einen Stapel aufgibt in Hamburg oder in Kiel, ja, und in anderen Ländern ganz genauso. Das ist so ein bisschen wie ein halbes Jahrhundert später die Saturn-5-Trägerrakete, die zum Mond fliegt.
Alfred Tirpitz wird im Jahr 1900 geadelt, doch sein Kalkül gegenüber England geht nicht auf. Ein Bündnis mit Deutschland kommt nicht zustande. Stattdessen tut sich England erst mit Frankreich und 3 Jahre später mit Frankreich und Russland zusammen. Bündnisse, die bei vielen im Kaiserreich das Gefühl hervorrufen, Deutschland ist von feindlichen Mächten eingekreist. Und dann läuft 1906 in England die HMS Dreadnought vom Stapel.
Die tödlichste Kampfmaschine der Weltgeschichte.
Das ist im Grunde ein Schiff, das eine andere Panzerung hat, eine andere Bewaffnung hat und das weitgehend in der Lage ist, die älteren Kriegsschiffe praktisch zu deklassieren. Also die haben im Grunde gegen diese neue Art von Kriegsschiffen in offener Seeschlacht praktisch keine Chance.
Die Dreadnought kann aus 10 Kanonen Geschosse feuern, die schwer sind wie ein kleines Auto, bis zu 10 Meilen weit. Sie ist schneller als jedes andere Schiff ihrer Klasse.
Und der Kaiser, der eben auch ein begeisterter Flottenfan ist, sagt, er will auch neue Schiffe haben. Und das, das Bürgertum in Deutschland, das eben gerade dabei ist, durch die Industrialisierung die Engländer in wirtschaftlicher Hinsicht auszustechen, sozusagen zu einer Industriemacht Nummer 1 zu werden, die wollen das natürlich auch haben.
Ein verhängnisvolles Wettrüsten beginnt. Gespräche über eine Begrenzung scheitern. Auf beiden Seiten des Ärmelkanals kämpft man um Kostenkontrolle. Der britische Innenminister Winston Churchill:
Die Admiralität hatte 6 Schiffe angefordert. Die Ökonomen boten 4 an. Wir einigten uns schließlich auf 8.
Die deutsche Flotte wird nie auch nur annähernd so groß wie die englische. Und dann wird klar, Russland und Frankreich rüsten massiv auf. Deutschland braucht sein Geld jetzt für die Landarmee.
Also ab 1912 ist weitgehend absehbar, dass die Flotte eigentlich eine Fehlinvestition war und dass man dann wieder auf Land aufrüsten muss.
Die Flotte hat viele Millionen gekostet, die jetzt fehlen. Sie hat die Feindschaft mit England befeuert. Bald nach Kriegsausbruch 1914 ist Deutschland im Zweifrontenkrieg mit Frankreich und Russland. England schneidet das Kaiserreich mit einer Blockade der Nordsee vom Welthandel ab.
Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein,
ruft Tirpitz den Deutschen zu.
Er geht in Wahrheit um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus. Deutschland kämpft wie ein großes Ideal. Deshalb möchte ich in alle Gauen unseres Vaterlandes hinausrufen: Deutschland, wach auf, deine Schicksalsstunde ist gekommen.
Die 300 Schiffe der deutschen Flotte kommen aber kaum zum Einsatz.
Man hat so viel Geld investiert, ja. Warum soll man die jetzt auslaufen lassen, von den Briten versenken lassen? Also tut sie gar nichts, ja, weil sie eigentlich sinnlos ist.
Die einzige große Seeschlacht gegen England im Mai 1916 im Skagerrak im Norden Dänemarks geht unentschieden aus und gilt genau deswegen als deutscher Erfolg. Die strategische Lage verändert sie nicht. Die Karriere des Großadmirals Tirpitz ist da bereits zu Ende. Er wird geschasst, weil er auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg drängt, den Kanzler Bethmann-Hollweg unbedingt verhindern will, um nicht den Kriegseintritt der USA zu provozieren.
Er wird entlassen, er muss gehen, weil er die Gunst des Kaisers und die Gunst der obersten Heeresleitung verloren hat.
Verloren ist bald noch viel mehr. Krieg, Flotte und Kaiserreich. Ausgerechnet Tirpitz-Männer, meuternde Matrosen, leiten die revolutionäre Bewegung ein, die die Monarchie hinwegfegt. Seine Offiziere befehlen 1919, die in Scapa Flow internierte Flotte zu versenken, damit sie nicht den Siegern in die Hände fällt. 74 Schiffe. Für die rechte Vaterlandspartei sitzt Tirpitz noch für einige Jahre im Parlament der Weimarer Republik. Ein Mann von gestern, meint der Historiker Christoph Nonn.
Und dann ist er so ein bisschen Stichwortgeber der neuen Rechten, weil er so einer von diesen grumpy old men, von diesen grummeligen alten Männern ist, genau wie Hindenburg und so weiter, ja, die dann sagen, hätten wir doch damals und dann wäre doch und so weiter, wäre das alles nicht passiert, hätten wir den Krieg nicht verloren, ja, was natürlich Quatsch ist.
1930 stirbt Alfred von Tirpitz. In Scapa Flow ist da schon längst wieder Hochbetrieb.
Es sind ja viele Schiffe geborgen worden.
Horst Dederichs, der Extremtaucher.
Also es gab ja Bergungsunternehmen, die einen Großteil der Flotte rausgeholt haben, weil sich das gelohnt hat. Also Stahl, den man verwerten kann.
Heute liegen dort noch 7 Schiffe.
Es gibt halt wirklich wenig Orte auf der Welt, wo Geschichte so lebendig wird, so nah zum Greifen ist und in einer Dichte, da gibt es vielleicht noch einen im Pazifik.
Das Atomtestgelände am Bikini-Atoll.
Und das war's dann, weltweit.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Damm-Müller an den Admiral und Politiker Alfred von Tirpitz, der am 19. März 1849 geboren wurde. Zeitzeichen morgen, die Gründungsveranstaltung der jungen Pioniere in Ost-Berlin.